So, und wie der Journalist, dann gibt es so die Lügenpresse oder die Fake News, ne? Alles wird so mittlerweile. Also man hat das Gefühl, wenn das Kali-Yuga noch nicht angekommen ist, jetzt ist es angekommen. Ne? Weil das letzte Bein, auf dem Dharma steht, ne? Was ist das?
Wahrhaftigkeit.
So, und ne? So. Ja. Glaubt man jetzt den Mainstream-Medien, ne? der Lügenpresse oder den alternativen Medien, die mit den Fake News, ne? Dann dachte ich, vielleicht den spirituellen Medien. Ne? Vielleicht hören wir mal wieder aus den spirituellen Medien, vielleicht gibt es da Wahrheiten, ne? News. Also selbst wenn man so ein Kali-Yuga gehört hat wie ich, es ist immer wieder neu. Ne? Auch weil es spirituelle Literatur ist. Ne? Und es ist nicht zeitweilig, es ist nicht abhängig von Zeit, Ort und Umständen. Ne? Ich habe so ein bisschen, du hast gesagt, mein 20. Jubiläum. Ja, eigentlich ist es mein 21. Ja, ich komme ins 21. Jahr. Also 1996 bin ich zum Krishna-Bewusstsein gekommen und 1997 bin ich Mönch geworden. Und damals hatte ich eine völlig andere Vorstellung, was ein Hare Krishna-Mönch ist. Ich dachte so, ich gehe so wie die Kartäuser. Ne, wer kennt die Kartäuser? Das ist so ein katholischer Orden, der nach wie vor keine Reformation bis heute erlebt hat. Also sie sind wirklich so Einsiedler, die haben so ihre Zelle und da gibt es auch keine Massenmedien. Ne? Ab und zu liest er ab, der liest dann so aus der Tageszeitung vor und wenn er denkt, das ist wichtig, dann erzählt er es. Ne? Aber sonst hast du keinen großen Austausch. Ich dachte damals, ich werde jetzt Mönch und da wird mich sowas erwarten. Es hat sich aber schnell anders rausgestellt, als ich dann nach einem Monat später so auf der Straße stand und Literatur verteilt habe und, ne, und gesungen habe auf der Straße. Also ein anderer Ansatz. Ne? Und die haben aber einen schönen Spruch, die Kartäuser. Und der heißt, wenn ich noch richtig hinkriege, ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, kurz schauen. Statt Krux, dumm, volvitur orbis, offensichtlich Latein. Das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht. So ein bisschen ist es auch so im Krishna-Bewusstsein. Die Welt dreht sich. Ne? Bei uns reicht, wenn die Chapa sich dreht. Wir müssen nicht unbedingt alles mitmachen. Wir müssen uns nicht unbedingt so in den Einfluss von dieser Welt geben. Ne? Wir leben in der Welt, aber wir sind ein Teil dieser Welt, aber wir müssen nicht unbedingt an allem teilnehmen. Ne? So, wie gesagt, dann hör mal, was die Bhagavad Gita 2017 zu sagen hat. Ob sie immer noch aktuell ist. Ich habe mir, ist ja wie gesagt Neujahr, da dachte ich, da fangen wir mal mit was Positiven an. Und zwar aus dem zweiten Kapitel, Vers 40. Ein sehr bekannter Vers, der sehr positiv auch ist. Ja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Nihavigrama nashusti pratyavayuna vidyate svalpa vyasya namasya trayate mahatubayat. Bei dieser Bemühung gibt es weder Verlust noch Minderung. Und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor der größten Gefahr bewahren. Erläuterung von Srila Prabhupada. Im Krishna-Bewusstsein tätig zu sein, das heißt nur für die Zufriedenstellung Krishnas zu handeln, ohne für sich selbst Sinnbefriedigung zu erwarten, ist die höchste Art transzendentaler Tätigkeit. Selbst eine kleine anfängliche Bemühung auf diesem Pfad kann nicht aufgehalten werden. Und auf keiner Stufe kann dieser kleine Anfang jemals verloren gehen. Jede auf der materiellen Ebene begonnene Arbeit muss vollendet werden. Sonst ist das ganze Unterfangen ein Fehlschlag. Aber jede Arbeit, die man im Krishna-Bewusstsein beginnt, hat eine dauernde Wirkung, selbst wenn sie nicht zu Ende geführt wird. Selbst wenn also eine Tätigkeit im Krishna-Bewusstsein unvollendet bleibt, verliert derjenige, der sie ausführt, nichts. Man mag von all seinen Tätigkeiten nur 1% dem Krishna-Bewusstsein widmen und trotzdem sind bleibende Ergebnisse die Folge, sodass man beim nächsten Start bei 2% bedanken kann. Wohingegen es bei materieller Tätigkeit ohne einen 100%igen Erfolg keinen Gewinn gibt. Ajamil zum Beispiel erfüllte seine Pflicht im Krishna-Bewusstsein nur bis zu einem gewissen Prozentsatz. Aber das Ergebnis, das ihm am Ende zuteil wurde, war durch die Gnade des Herrn ein hundertprozentiger Erfolg. In diesem Zusammenhang findet man im Srimad Bhagavatam 1.5.17 einen schönen Vers. Tyaktva svadhamam charanam bhujam hare vajanna pakputa patittato yadi yatra kva bhavadram abut amusya kim kuvata apto bhajatam svadhamataha. Was verliert jemand, der seine gesellschaftlichen Pflichten aufgibt, um sich dem Krishna-Bewusstsein zu widmen? Selbst wenn er zu Fall kommt, weil er den Pfad nicht bis zum Ende beschreitet. Was hingegen gewinnt man, wenn man seine materiellen Tätigkeiten in vollkommener Weise ausführt? Oder wie es die Christen ausdrücken, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber an seiner ewigen Seele Schaden nimmt? Materielle Tätigkeiten und ihre Ergebnisse enden mit dem Körper. Betätigung im Krishna-Bewusstsein aber trägt einen Menschen selbst nach dem Verlust des gegenwärtigen Körpers erneut zum Krishna-Bewusstsein. Zumindest ist es sicher, dass man im nächsten Leben die Möglichkeit hat, wieder als Mensch geboren zu werden. Entweder in der Familie eines hochgebildeten Brahmana oder in einer reichen aristokratischen Familie, was einem eine weitere Gelegenheit zur Erhebung bietet. Dies ist die einzigartige Eigenschaft der Tätigkeiten, die im Krishna-Bewusstsein verrichtet werden. Nochmal den Vers. Nehabigramo nasusti pratyavayuna vityate svalpabhyasya dharmasya trayate mahatobaya. Bei dieser Bemühung gibt es weder Verlust noch Minderung und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor der größten Gefahr bewahren. So, ich habe gedacht, dieser Vers, der passt ganz gut, weil, ich weiß nicht, die meisten haben wahrscheinlich auch sich solche Neujahrsvorsätze genommen, ne? Und wer hat das gemacht? Wer hat sich irgendwelche Vorsätze genommen? Wer ist noch, sag mal, wer verfolgt sie noch oder wer hat sie schon aufgegeben? Das war ganz gut. Also wenn jetzt die Lecture eine Woche später gewesen wäre, laut Statistik geben nämlich am 17. Januar 95% alle ihre guten Vorsätze auf. Ne? So, aber seid ihr gut dabei? Ne? Im Krishna-Bewusstsein ist es anders. Das ist auch gut, wenn man sich Vorsätze macht, wenn man Pläne schmiedet. Das heißt zwar, wenn du Krishna zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Aber es ist gut, Pläne zu machen. Im Bhagavatam heißt es, dass man lüsterne Verlangen besiegen kann, wenn man Pläne schmiedet. Vor allem Pläne schmiedet, wie man Krishna dient, wie man vielleicht das Krishna-Bewusstsein verbreitet und so weiter. Also Pläne schmieden ist eine normale Sache. Der Mensch denkt, Gott lebt. Das muss man natürlich im Hinterkopf bewahren. Es gibt so diesen bekannten Spruch, sehe einen Gedanken und du wirst eine Tat ernten. Sehe eine Tat und du wirst eine Gewohnheit ernten. Sehe eine Gewohnheit und du wirst einen Charakter ernten. Sehe einen Charakter und du wirst ein Schicksal ernten. So, also unser Schicksal ist offensichtlich abhängig von dem, was wir planen. Von dem, was wir täglich ausführen. Gewohnheiten, Habits, das heißt sogar, dass auch 90-95% all unseres Lebens eigentlich davon bestimmt ist, was für Gewohnheiten wir haben. Ne? Wir sind zwar schon eine konditionierte Erwiderung auf Dinge. Wie reagiere ich im Leben? Ne? Und deswegen ist es gut, ne, mal so einen kleinen Check zu machen am Neujahr oder an Ekadashi oder am Geburtstag oder wann immer man denkt. Ne? Also das Datum, Neujahr ist jetzt nichts Besonderes. Aber offensichtlich scheinen wir alle da so diesen Drang zu haben, irgendwas ändern zu wollen. Ne? So. Mit Gewohnheiten ist es so, ne? Einfach, die schlechten Gewohnheiten sind sehr einfach zu kultivieren, aber sehr schwierig aufzugeben. Wohingegen die guten Gewohnheiten sind sehr schwierig zu kultivieren. Ne? So, und wie macht man das? Wie kann ich jetzt die Gewohnheiten ändern? Ich kann nicht einfach sagen, ich tue meine schlechten Gewohnheiten auf die Seite und mach's nicht mehr. Nee, ich muss mich positiv beschäftigen. Genauso machen wir das im Krishna-Bewusstsein auch so. Ja, wie tue ich meine Sinne beschäftigen? Ich kann nicht sagen, ich höre jetzt einfach auf meinen Sinn, ja, ich ziehe mich zurück. Nee, ich muss sie positiv beschäftigen. Ja. Und genauso ist es, wenn man mit Gewohnheiten umgeht, ist es genauso. Entweder hat man helpful oder hurtful, also hilfreiche Gewohnheiten oder verletzende Gewohnheiten für uns einen selber oder auch für andere. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, erzählt auch schon, die Regel ist ungefähr so, dass man ungefähr 21 Tage braucht, um so leichte oder mittelmäßige Gewohnheiten sich drauf zu schaffen. Psychologen nicken. Aber man kann diese Zeit auch so ein bisschen unterteilen. Vielleicht die ersten 7 Tage sind so, man sagt, unbearable, also unertragbar. Das ist so wirklich dann, da muss man wirklich kämpfen. Dann ist es unkomfortabel, die nächste Phase, die nächsten 7 Tage. Und wenn man dann die 3. Phase erreicht, also ihr seid bald da, dann ist man unstoppable, also man ist nicht mehr aufhaltbar. So, man muss nur ein bisschen Geduld haben. Und natürlich, um sich klar zu werden, was will ich eigentlich machen, welche Gewohnheit ist die Gewohnheit, die ich mir jetzt, wenn ich die entwickle, dann komme ich an meine Ziele schneller ran. Auch im Krishna-Bewusstsein muss man sich fragen, welcher Schritt muss ich gehen, um wirklich den nächsten Fortschritt zu machen. Wir sind manchmal sehr mechanisch und, wie gesagt, 20 Jahre habe ich jetzt auch schon auf dem Buckel. Da kann man sehr mechanisch auch ab und zu. Man muss immer sich mal fragen, eine kleine Introspektion machen. Bin ich noch auf dem Pfad? Mache ich noch Fortschritt? Oder bleibe ich die ganze Zeit stehen? Oder gehe ich sogar zurück? Das sind so Sachen. Und das ist ideal, das neue Jahr. Oder wie gesagt, Ekadashi ist auch morgen, glaube ich, Ekadashi. Ist immer eine gute Gelegenheit, sich darüber bewusst zu werden. Ich möchte euch jetzt, also ihr seht vielleicht schon, meine Lecture ist ein bisschen so wie das Jahr 2017. Ich habe ein paar gute Ideen, auch schon ein paar Pläne, aber ich weiß noch nicht, was draus rauskommt. aber ich habe auf jeden Fall euch ein paar Lebensretter mitgebracht. Es gibt ein Buch, vielleicht kennt ihr den, der heißt, das heißt The Miracle Morning. Also das wundervolle, der wundervolle Morgen, wunderbare Morgen. Das hat ein Typ geschrieben, Hal Elrod heißt er, glaube ich. Und kam, also eine interessante Person, der hat dann auch irgendwann mit, ich glaube mit 20, wurde er von einem betrunkenen Fahrer angefahren, war dann 6 Minuten klinisch tot und 6 Tage im Koma. Er hat aber praktisch nach diesem Unfall, hat er völlige Verantwortung genommen und hat gesagt, okay, das ist mein Leben, ich muss was, ich kann jetzt in Depression verfallen und mich beklagen, wie schlimm das alles ist, oder ich nehme Verantwortung und antworte drauf und mache das Beste draus. Und er kam dann irgendwann im Laufe der Zeit einfach zum gewissen Schlussfolgerung und hat gesagt, wenn ich diesen wunderbaren Morgen, also er nennt das den, glaube ich, den 5 AM Club, also wenn man 5 Uhr aufsteht bis 8 Uhr, wenn man den wunderbar gestaltet, dann was immer kommt im Leben, das kann ich wunderbar auch bewältigen. Und weil, wieso morgens? Na, weil wenn man morgens diesen Tag prägt, so verläuft auch in der Regel der Tag. Und der hatte das dann so Life Savers, also sagen wir Lebensretter. Und für jeden Buchstaben S, A, V und so weiter hat er sich was ausgedacht. Und das möchte ich jetzt gerne teilen mit euch. Und S, das stand bei ihm für Silence. So Silence, wir machen jetzt keine stille Meditation in der Regel, aber wir versuchen zumindest unseren Geist still zu machen. Und natürlich für uns heißt das, wenn man früh aufsteht, am besten Japa-Meditation. Wir hatten jetzt gerade diese Woche einen Mantra-Abend, Give Peace a Chant. So, wenn man Peace of Mind haben will, also ein bisschen Frieden im Geist, chanten. Das ist eigentlich die Königsdisziplin, könnte man sagen, im Krishna-Bewusstsein. Das gemeinsame Chanten wird sehr, was wir heute gemacht haben, das wird sehr betont und so weiter, sehr mächtig, aber eigentlich ist die wirkliche Königsdisziplin ist eigentlich Japa-Chanten. Weil da ist man nur ich und mein Geist und Krishna. Und da, das ist sehr gut, wenn man das morgens macht. Also er nennt das, genau. Und man kann natürlich auch mal einfach mal, wenn man die Zeit hat morgens, mal 10 Minuten einfach nur mal ruhig sein. Ist auch gut. Kann auch sehr hilfreich sein. So, A stand bei ihm für Affirmation. Glaube, Überzeugung. So, der Unterschied zwischen Affirmation und Gebeten ist in der Regel, dass man ein Gebet, wenn man was will von Gott, dann sagt man, lieber Gott, bitte mach doch, dass ich so und so und so. Dass das erreiche, zum Beispiel. Eine Affirmation ist aber eher schon was man sagt, als ob man es schon erreicht hätte. Ist das so, ne? So, ich bin, keine Ahnung, ich bin wunderbar einzigartig. Nee, also, ja, ich dachte auch so, vielleicht für das Krishna-Bewusstsein, Affirmation, ist das nicht ein bisschen zu viel irgendwie, vielleicht nicht. Ich kenne das nämlich aus der alternativen Medizin und da gibt es verschiedene Ansätze. Manche sagen, ja, das funktioniert, aber die Schulmedizin funktioniert ja auch und das unterdrückt ja nur alles zum Beispiel. Ne? So war ich nicht sicher, ist das wirklich gut? Macht man das im Krishna-Bewusstsein? Ich habe dann aber von Mahatma Prabhu, das ist auch ein spiritueller Meister in unserer Bewegung, der auch schon hier zu Gast war, habe ich dann Japa-Affirmationen gefunden. Und die fand ich ganz interessant. Ne? Kennt ihr die? Mhm. Ja? Du kennst die? Also zum Beispiel, ich übersetze das mal. Sehr fröhlich und enthusiastisch willkomme ich die heiligen Namen in jeder Japa-Session. Ja? Sehr einfach chante ich meine vorgeschriebene Anzahl von Runden mit Fokus und Aufmerksamkeit. Wenn ich chante, chante ich. Den finde ich gut. Der ist kurz und knackig. Ne? Wenn ich chante, chante ich. Ne? Ich behandle den Mahamantra wie Radha und Krishna völlig gegenwärtig im Klang. Ich empfange und fühle Krishnas Gegenwart, Barmherzigkeit und Liebe in seinen heiligen Namen. Ich chante mit voller Bewusstheit, dass der heilige Name mein größter Schatz ist. Ich chante, um Radha und Krishna zufriedenzustellen und nicht für irgendeinen materiellen Nutzen. Es sind noch einige, ne, die kann man im Internet finden. Fand ich schon mal sehr interessant, habe ich noch nie praktiziert. Würde ich so in mein Miracle Morning mit einbauen. Ne? Mal schauen, ob es funktioniert. Eigentlich habe ich gedacht, wenn man denn, das sollte man vielleicht eher abends machen. Ne? Klingt vielleicht besser irgendwie abends oder am nächsten Morgen hat man es schon. Aber ne, wir können ja mal schauen in ein paar Wochen, wer das macht. Was die Resultate sind. Das dritte, Visualisation, ist auch so eine Sache, da war ich auch so ein bisschen skeptisch oder bin ein bisschen skeptisch, wie man das im Krishna-Bewusstsein umsetzen kann. Also wir können nicht visualisieren, okay, in 10 Jahren oder bald habe ich Prema. Das geht nicht. Weil Bhakti ist unabhängig. Bhakti kann man nicht irgendwie mit solchen materiellen Techniken da irgendwie. Aber man kann sich, wenn man so visualisieren will, da geht es halt auch um die Intensität, die Dauer, was ist es noch, die Dauer, die Frequenz, wie oft man das macht. Also bin ich auch so ein bisschen skeptisch, habe dann einfach gedacht, okay, lasse ich mal weg. Bei mir heißt das Vigraha, die Detis. Also in den ersten 3 Stunden morgens koche ich was für die Detis oder bringe das, also eine kleine Opferung da oder chante vor den Detis oder mach vielleicht schon die Puja, ne, dann muss ich sie nicht abends nach der Arbeit machen. So, ne, für V, Vrindavan, ne, vielleicht lese ich auch was über Vrindavan. Ne, so. Das nächste, E, Exercise. Ne, so, als ich im Tempel war, da hat es immer geheißen, man muss keine extra Übungen machen, ne, weil wir tanzen ja im Kirtan. Mittlerweile lebe ich nicht mehr im Tempel. Da tanze ich auch nicht so oft im Kirtan. Ne? Zu Hause sitze ich meistens auf der Couch und mache dort die Abendgebete. Also ist ein bisschen schwierig. Ne? Also deswegen, auch als Devotee ist es gut, wenn man so körperliche Übungen macht. Das muss jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht alle unser Sixpack antrainieren, aber einen machen Yoga oder Pilates, die anderen gehen joggen, ne? Irgend sowas. Auch wenn es nicht jeden Tag ist, aber es ist sehr, sehr hilfreich. Ne? Es heißt sogar, dass wenn man das nicht macht, dann ist es wie, als wenn man so ein Depressivum, sagt man das? Antidepressivum, Depressivum. Also man nimmt eigentlich praktisch was dich früher oder später depressiv macht. Ne? Und in einem, man weiß das schon im Volksmund, in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Ne? Und den brauchen wir natürlich. Ne? So, also man sollte den Körper nicht vernachlässigen. Man sollte ihn in Krishnas Dienst beschäftigen, weil er ist ein Tempel Gottes. Und ne? In dem Sinn. Also Exercise, wenn es 20 Minuten sind. Ne? Wer hat aufgepasst, welcher Buchstabe ist als nächstes dran?
Ja.
R? Für was könnte das stehen? Im Englischen?
Relationships,
ja. 3 Uhr, also in den ersten Morgenstunden. So. Wird schwierig, aber ne? Steht für Reading. Ne? Mache ich auch gern abends, ne? Aber auch gern während des Tages, wenn ich Zeit habe. So, wenn man auch vor der Arbeit geht, wenn man ein bisschen was gelesen hat oder wenn man nicht so viel Zeit hat, kann man auch hören, würde ich sagen. Weil hören und lesen, kann einen Vortrag anhören, ist manchmal ähnlich wirksam. Aber wenn man die Zeit hat, was lesen. Ein Vers aus dem Bhagavatam, ne? Nityam Bhagavata Sevaya. Ne? Sehr, sehr mächtige Praxis. Ne? Und Reading heißt nicht Facebook, das heißt dann wirklich aus den Heiligen Schriften. Ne?
Gut, das ist das.
Ja? Obwohl in Facebook, wenn man die richtigen Freunde hat, auch gute Sachen drinstehen. So, das letzte S, Scribing. Scribing heißt aufschreiben. Das hat Prabhupada auch mehrmals betont, dass man so eine Art Journal führt oder Tagebuch, dass man seine eigenen Verwirklichungen aufschreibt. Habe ich nie so stetig gemacht, aber hier und da, also ich schreibe natürlich gerne mal was auf oder mittlerweile macht man Copy-Paste, hat man sich irgendwas gesaved, aber ist manchmal ganz gut, um so ein bisschen einfach so eine Revue passieren zu lassen, was ist denn eigentlich passiert oder wie ne? Wo hänge ich denn gerade? Ne? Einfach so ein bisschen so eine Introspektion zu machen. Wieder, ne? So, also diese Lifesavers nennt er das, dachte ich, die sind sehr auch, die kann man sich so merken, ne? Ist einfach, Savers, ne? Da kann man wirklich sagen, ich brauche wieder ein Miracle Morning. Ne? Viele von uns, oder ich zum Beispiel ab und zu, im Sommer gehen wir auf Festivals, dann ist mein Tagesablauf völlig anders, dann gehe ich praktisch ins Bett, wo ich normalerweise aufstehe. Ne? Und dann brauchen wir wieder Zeit, um diesen Alltag zu bekommen. Ne? Und manchmal muss man flexibel sein, auch in dieser Welt. Aber man kann immer wieder diese Bemühungen machen, ne? Und immer wieder zu dieser Basis zurückkehren. Und das wird uns wirklich stärken. Ne? Kann ich jedem nur ans Herz legen. Hier heißt es zum Beispiel in der Erläuterung: Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber an seiner ewigen Seele Schaden nimmt? Das haben wir auch hier 2016 ganz viele, die Kinder der 80er, die haben wahrscheinlich so ein bisschen das mehr mitbekommen. Viele berühmte Persönlichkeiten sind von uns gegangen. So Musiker. So, Prince oder ich weiß nicht, David Bowie. Und
George Michael.
George Michael hatte sein letztes Weihnachten. Lemmy. Ja, genau. Also, ne? So, alle, die eine. Ja, ja, den kann ich jetzt nicht, aber.
Man muss mal Schwerpunkte setzen. Achim Menzen, man muss mal Schwerpunkte setzen.
Richtig, danke. Genau.
Auf jeden Fall Leute, die offensichtlich was im Leben erreicht haben. Ich habe es jetzt nicht privat kennengelernt, kann auch nicht sagen, wie die ihr Leben geführt haben. Aber letztlich, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne? Was viele ja fast schon gewonnen haben, so, die hat ja praktisch die waren global bekannt, ne? Aber an seiner ewigen Seele Schaden nimmt. Ne? Es gab mal einen reichen König, der hatte vier Frauen. Ne? Und die erste Frau, die hatte sich ganz toll gekümmert, ne? Die hat er echt gemocht. Ne? Also seine Lieblingsfrau. Die zweite Frau, bitte? Die zweite Frau, die war auch sehr schön und die hat er gerne immer so, wenn er woanders hingegangen ist, hat die gerne gezeigt. So, meine Frau, ne? Wunderbar. Ne? Aber er hat auch ein bisschen Angst gehabt, weil die war so schön, dachte so, wenn ich die zu viel herumzeige und nicht aufpasse, dann ist sie weg. Ne? Dann nimmt sie die anderen. Die dritte Frau, ja, die war auch nett, ne? Die hat mir dann auch viel Zeit verbracht, hat sich eigentlich sehr wohl gefühlt mit dieser Frau. Nur die vierte Frau, da war so ein bisschen, nee, muss nicht heute. Also ich habe lieber Gemeinschaft mit den anderen drei. Die ist auch, ja, aber nicht heute. Ne? Und dann ist er so, dann ist er alt geworden und hat er so, hat die letzten Tage aus seinem Totenbett gelegt und dachte, ja gut, ne, im vedischen System ist es ja so, dass da gab es dieses Sati-Ritual, die Frau geht mit ins Feuer des Herrn, das ist im Kali-Yuga verboten, Gott sei Dank. Ne? Und so werde ich mit ihr in der anderen Welt, auf dem himmlischen Planet oder auch immer ich sein werde, werde ich mit ihr zusammen sein. Ne? Und meine erste Frau, die ich um mich gut gekümmert habe, die wird bestimmt mit dabei sein. Und hat jetzt einen Vorschlag gebracht, so, ne? Hab was anderes vor, ne? Also ich kann ja wieder heiraten und also das musst du schon jetzt allein machen, ne? Und hat auch die dritte Frau gefragt, die zweite Frau und die dritte Frau hat noch gesagt, naja, ich kann dich noch bis zum
Feuer.
Guck mal, Feuer, ne? Feuer. Bis zum Feuer begleiten, aber dann war es auch, ne? Man dachte auch, Mist. Und plötzlich hört er so die vierte Frau, die schon so ein bisschen dünn und abgemagert war, und sagte so, ja, ich werde es tun. Oh, Mensch, dich habe ich das ganze Leben so vernachlässigt und du wirst es machen. Das ist natürlich so eine gewisse Analogie. So die, wer kann sich überlegen, wer kommt drauf, was ist die erste Frau, um die man sich so kümmert, die man so total lieb hat?
Körper.
Der Körper, genau. Der Körper, ne? Ständig ist man, oh, mein Körper, Spiegel und dies und das. Und hat die zweite Frau, die so auch so wunderschön ist, wo man Angst hat, dass sie die anderen will, ne, ist unser ganzer Besitz, unser ganzer Reichtum. Ne?
Das Bankkonto.
So, ja, zeigt mir gern, aber können wir nicht wegnehmen. Ne? Können wir auch nicht mitnehmen. Ne? Ganzer Ruhm, Anerkennung, goldenen Platten, oder was immer man im Leben erreicht hat. Geht nicht. Ne? Die dritte Frau, das sind unsere Freunde, Verwandten, ja? Die begleiten uns bis zum Grab, ja? Die sind an uns, halten uns noch vielleicht die Hand, aber auch die können wir nicht mitnehmen. Ja? Und wem wir uns gar nicht gekümmert haben, ist unsere Seele, ja? Die haben wir wirklich vernachlässigt, also das sind eigentlich wir. Wir haben uns eigentlich nicht wirklich um uns gekümmert. Ja? So, deswegen, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber an seiner ewigen Seele Schaden nimmt. Genauso ist es mit den ganzen Plänen, die wir jetzt gleich für unseren ganzen Plänen, die wir fürs neue Jahr gemacht haben. Ne? Welche sind wirklich, wirklich wichtig? Ne? Oder haben wir vielleicht ein paar Pläne gemacht? Klar, die sind wichtig, aber ich sollte noch im anderen Bereich ein paar Pläne machen. Deswegen so eine Pilgerreise, also mein Highlight im letzten Jahr war auch eine Pilgerreise, weil wir einfach von Darm gekommen. Und wenn man dann so ankommt, ne, dann merkt man nach einer gewissen Zeit, oh, das ist ja alles gar nicht so wichtig. Ne? Es gibt aber viel einfachere Sachen, die wichtig sind. Ne? Da habe ich ein bisschen so wie so, nicht wie ein Kartäuser, aber so, als ich dann so mit Sherman in einem kleinen Ashram war, ne, wo nicht viel, also keine Bücher waren da, keine Möbel, es war alles sehr, sehr karg, ne? Einfach im Bett, steht man auf, chantet den heiligen Namen, ne? Und wenn man es hinter sich hat, isst man was und was macht man dann? Und man chantet einfach nochmal. Man chantet einfach weiter. Ne? Ich habe mit einem Devote gesprochen, der hat auch länger am Radhakund gelebt. Und er meinte, ja, dann hatte so sieben so Steine, hat er sich aufs Fensterbrett gelegt. Und er hat einfach, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so, wie lange er da war, hat einfach, die einzige Aufgabe, die hatte, hat einfach die sieben Steine von einem Ort zum anderen gelegt. Und ein Stein stand für 16 Runden. Ne? So einfach das Leben. Ne? Also manchmal ist es gut, wir leben in dieser Welt, aber es ist manchmal gut so, ne, sein Miracle Morning zu haben, wo man so ein bisschen sein Kartäuser-Dasein, sein Mönch-Dasein oder Nonnen-Dasein so ein bisschen leben kann. Ne? Also wirklich dieser Morgen, der gehört mir. Ne? Der gehört nicht den Verwandten, der gehört nicht den meinem Körper unbedingt nur oder sich, ne? Der gehört der Seele. Was tun wir für die Ewigkeit? Das ist hier wichtig. Ne? Und wenn man jede Bemühung, die für die Ewigkeit ist, da gibt es keine Minderung, keinen Verlust. Ne? Es gab jetzt hier noch eine andere Geschichte. Ich bin gerade drin. Es gab auch mal einen König, ne? Anderen König. Ne? Und wie das damals üblich war, der hatte so einen Hofnarr. Ne? Prabhupada selber hat öfters mal die Geschichte von Gopal Bhan erzählt. Das war auch so ein Hofnarr, der sehr bekannt ist in der vedischen Literatur. Und dieser König, ne, der hatte also so einen Hofnarr und die Aufgabe des Hofnarrs ist natürlich, den König zu unterhalten. Aber auch ab und zu ihm die Wahrheit zu sagen. Ne? Und wenn es dann ein bisschen zu hart ist vom Hofnarr, dann sagt der König, ach, dieser Narr, was weiß der denn schon. Ne? Also es war so ein bisschen, ne? So, man hat irgendwie ein Feedback, aber man kann es auch wieder wegdrücken. Und der König hat dann seinem Hofnarr den goldenen Stab gegeben, hat gesagt, dieser ist für dich, weil du bist der größte Narr, den ich kenne. Ne? Und wenn du mal jemanden findest, der ein größerer Narr ist als du, dann darfst du ihm den Stab geben. Bis dahin musst du ihn praktisch dabei, ne, wie so ein Dunder. Ne? Und ja, die Jahre vergingen, ne, der Narr hat seine Tätigkeiten ausgeführt, der König seine Tätigkeiten. Ähnliche Geschichte, der König wird alt, ne, wie es im Leben so ist. Und dann kommt der Narr, ne, auch aufs Totenbett, zum Totenbett, und der König liegt da und der Narr sagt, ah, mein König, ich habe gehört, du gehst auf eine große Reise. Ne? Hast du dich vorbereitet? Oder wann kommst du denn wieder? Ja, und die, auf dieser Reise, da komme ich nicht mehr zurück, ne, von dieser Reise. Und vorbereitet, naja, auch nicht so wirklich. Ne? So, nah überlegt. Ja. Also du hast praktisch, also du bist jetzt nicht, du bist der König, aber es gibt jemanden, der ist mächtiger als du. Ne? Und du gehst in ein Land, in dem du nicht wiederkehrst und hast keine Vorkehrung getroffen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, dann kriegst du hier den Stab. Ne? Du bist wirklich der größte Narr. Ne? Und so ist es auch. Ne? So, wenn man sich nicht vorbereitet, ne? Die Welt mag sich drehen, aber so what? Ne? Man muss sich vorbereiten. Ne? Im 7. Kanto gibt es ein paar schöne Verse. Oh, drin. Von Prahlad Maharaj, ne? War selber ein König. Aber hier ist er noch in Knabenform. Und da gibt es ein paar schöne Verse. Ich lese mal drei davon vor. O mein Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes. Also sind praktisch Prahlad besänftigt Srini Shingadev. Mit Gebeten. O mein Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes. O ursprünglicher spirituelle Meister der ganzen Welt. Wo liegt die Schwierigkeit für dich, der du die Angelegenheiten des Universums regelst, die gefallenen Seelen zu retten, die sich in deinem himmlischen Dienst betätigen. Du bist der Freund der gesamten leidenden Menschheit und große Persönlichkeiten müssen gegenüber den Narren, jetzt wissen wir, was die Narren sind, barmherzig sein. Deshalb glaube ich, dass du Personen wie uns, die wir in deinem Dienst stehen, deine grundlose Barmherzigkeit erweisen wirst. O Bester der großen Persönlichkeiten, ich fürchte mich nicht im geringsten vor dem materiellen Dasein, denn wo auch immer ich mich aufhalte, Berlin, Vrindavan, New York, Paris, bin ich ganz in Gedanken an deinen Ruhm und an deine Taten versunken. Meine einzige Sorge sind die Dummköpfe und Schurken, die mit dem Ziel, materielles Glück zu erlangen und ihre Familien, ihre Gemeinschaft und ihre Nation zu erhalten, komplizierte Pläne ausarbeiten. Ne? Besonders zu New York. Einfach aus liebevoller Anteilnahme mache ich mir um sie Sorgen. Mein lieber Srini Shingadev, ich sehe, dass es in der Tat viele heilige Menschen gibt. Doch sie sind alle nur an ihrer eigenen Befreiung interessiert. Sie machen sich nichts aus den großen Städten und Dörfern, sondern begeben sich in die Himalayas oder in den Wald, um dort mit einem Schweigegelübde Mauna Fratta zu meditieren. Sie haben kein Interesse daran, andere zu retten. Ich dagegen möchte all diese armen Narren und Schurken nicht ihrem Schicksal überlassen und allein befreit werden. Ich weiß, dass man ohne Krishna-Bewusstsein, das heißt ohne bei deinen Lotusfüßen Zuflucht zu suchen, nicht glücklich sein kann. Ich möchte sie deshalb zurück unter den Schutz deiner Lotusfüße bringen. Und auch viele Punkte, die sehr interessant sind. Ich war jetzt auch das erste Mal im Himalaya. Also mittlerweile muss man schon sehr hoch gehen, um Ruhe zu haben. Ne? Also das war wahrscheinlich zu Zeiten von Prahlad Maharaj ein bisschen einfacher. Aber Prahlad Maharaj ist ein... finde ich sehr, hat eine sehr interessante Stimmung. Ne, weil er lebt in dieser Welt, ne, genauso wie wir alle. Ne, ein Haushälter, später auch ein Haushälter. Und er weiß, um was es geht im Leben. Ne. Er weiß, dass er nicht nah sein darf. Er muss Pläne schmieden, er muss was auf sein spirituelles Konto einzahlen. Aber er ist nicht nur an seiner eigenen Befreiung interessiert. Ne. Und wenn wir hier in Berlin sind, wie gesagt, wir brauchen unsere Momente, wo wir so ein bisschen dieses Mönch-Dasein oder Nonnen-Dasein, unseren Miracle Morning oder irgendwie unsere Phasen haben. Oder einmal im Jahr gehen wir weg, ne, um einfach wirklich Bhajan auszuführen. Aber was ist mit den anderen Narren und Schurken? Ne? Da müssen wir auch was tun. Ne? Deswegen ist eigentlich der ganze Grund, wieso wir hier einen Tempel haben, ist, dass Leute die Möglichkeit haben, aus diesen heiligen Schriften zu hören, ne? Spirituelle Neuigkeiten zu erfahren, ne? Die zeitlos sind. Wir haben letztes Mal haben wir über EQ, glaube ich, gesprochen. Auch. Also so emotionale Intelligenz. Ne? Und das ist so, ne, wie man so auf gewisse Sachen reagiert auch. Ne? Wie man seine Befriedigung der Sinne verzögert, ne, um erstmal das Wichtige zu tun. Ne. Und diese Woche habe ich was Neues gehört von VQ. Kennt das jemand? Das ist anscheinend schon eine ganze Bewegung, eine ganze Kultur, ne, die so auch in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft VQ heißt Qualitäten, also wie Qualitäten. Ne? Es gibt so die Ich-Qualitäten und es gibt auch die Wir-Qualitäten. Ne? So, was ich jetzt gesagt habe mit dem Morgenprogramm, das machen die meisten ja eh wahrscheinlich privat mit ihrem Partner zu Hause oder mit der Familie. Wir haben auch einen 7 AM Club Samstag morgens. Ne? Da gibt es ja auch so ein Morgenprogramm. Wer da Zeit hat, kann auch gern kommen. Aber es ist alles noch ein bisschen ich. Ne? Ich und mein wildes Leben, das was sehr wichtig ist. Aber wenn wir dann uns gestärkt haben, uns genährt haben, ne? Dann brauchen wir diese Wir-Qualität. Ne? Deswegen ist so ein Tempel da. Und das, wie wird das heute gelebt? Also es gibt ja so Carsharing oder Open Source Webseiten oder ich weiß von vielen, die irgendwas designen. Ne? Das ist nicht mehr, dass die jetzt einfach sagen, so tun wir das jetzt einfach entwickeln. Nee, die haben dann so ihre jahrelangen Kunden und dann wird dann einfach gefragt, ja, was vermisst ihr an unserem Produkt? Ne? Wie wollt ihr das denn haben in Zukunft? Ne? Da gibt es dann ganz viele, die so, oh ja, super, für das Musikprogramm, da fehlt noch das und das und so. Und dann hören die wirklich drauf. Ne? Die hören drauf und ändern das dann kundengerecht. Ne? Früher war das eher so ein autokratisches System. Ne? Wir machen das jetzt von oben und ne, kaufst oder kaufst nicht. Ne? Und genauso in diesem Tempel. Ich denke, wir brauchen auch so eine Wir-Qualität. Ne? Das ist nicht, dass jetzt jeder sagt, oh, wieso macht er nicht das und das und das. Ne? Nee, wir heißt dann das, was wir zusammen machen. Ne? Das ist nicht, dass hier irgendjemand nur alleine was macht oder so. Das ist wirklich so ein gemeinsames Ding. Ein Tempel ist ein gemeinsames Ding. Und jeder hat so seinen Bereich, wo er sich vielleicht einbringen kann, wo er irgendwie was mitteilen will. Oder die Leute, also Sharing, ne? Weil wir machen Krishna-Bewusstsein Sharing, ne? Wir teilen das. Ne? Wir hatten jetzt zum Beispiel, ist gar nicht jetzt da, Indra, ne? Das ist auch recht neu so hier in Berlin, der hat gleich so einen Mantra-Abend organisiert. Ne? Wunderbar, ne? So ihr Ding, Musikerin, ne? Hat irgendwie die Verbindungen, super. Ne? So, es gibt so viele Möglichkeiten, die man nicht machen kann, nur das kann natürlich nicht jeder, das kann nicht nur irgendwie Sada Shiva machen, der den Tempel leitet. Ne? Wir brauchen so ein Wir-Qualität. Ne? Was können wir denn machen? Ne? Zum Beispiel Radhayatra ist jetzt eins unserer Highlights. Ne? Die Highlights vom letzten Jahr, Radhayatra war schon gut dabei, oder? Ne? War also vom Brandenburger Tor, war schon nicht schlecht. Ne? Aber das war auch ein ganz schöner Trip, ne? Da war es nicht so viel, da waren, am Tag waren viele da, aber die Vorbereitung ist sehr, sehr, sehr groß. Ne? Also wir brauchen viele Leute, die da irgendwie ein bisschen Zeit mitbringen, ein bisschen helfen. Ne? So können wir wirklich was Schönes schaffen. Ne? Du hast vorhin die Geschichte von Surdas auch geschrieben. Ne? Das ist auch sehr interessant. Also ich denke, heutzutage gerade in so Zeiten, wo extremistische Religion sehr, sehr in den Medien ist, ne? da muss man das Krishna-Bewusstsein auch teilen. Ne? Weil, ich meine, das ist so unsektierisch, diese Philosophie, die so freudig zu leben, ne? Das ist eigentlich die Antwort. Ne? Wenn man jetzt natürlich irgendwie nur irgendwie was zu Exotisches den Leuten näher bringt, ne? Und nicht eine spirituelle Wissenschaft, was Krishna-Bewusstsein ist. Ne? Das ist wirklich eine Wissenschaft der Selbsterkenntnis, eine Wissenschaft des Lebens, ne? Eine Kultivierung. Wenn man das den Leuten näher bringt, ich meine, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also jetzt ist wirklich die Zeit, die Leute, die spirituell interessiert sind, die suchen wirklich was nicht so sektierisch, nicht so extremistisch ist. Ne? Und ich denke, das haben wir eigentlich zu bieten. Ne? So. Wir müssen Krishna präsentieren, wieso das? Ne? Der sagt, Krishna, der sieht gar nicht, also Gott, der sieht nicht die Fehler seiner Geweihten. Ne? Der weigert sich praktisch, die Fehler seiner Geweihten anzunehmen. Ne? Er ist Kritakya. Ne? Kritakya heißt, der ist einfach unfähig, die Fehler seiner Geweihten zu sehen. Ne? Das ist ein Gottesbild, was man nicht mal so oft hört heutzutage. Ne? Wenn du das nicht machst, ja, dann Fegefeuer oder keine Ahnung, gibt es keine Jungfrauen, ne? Und so weiter. Ne? Und dafür gehören zwei Dinge. Ne? Wir haben jetzt Damodar Ashtakam im November gehabt, also den Kartik-Monat. Ne? Wir waren kurz nach Kartik, waren wir in Vrindavan. Und Satchinanda hat sehr viel über das Damodar-Lila auch erzählt. Ne? Und da gibt es dann immer diese zwei fehlenden Finger. Ne? Der eine Finger ist Parishrama, ne? Das heißt die eigene Bemühung. Und der andere Finger ist Krishnas Barmherzigkeit. Ne? Kripa Shakti. Ne? Und das Interessante, Krishna hat unzählige Shaktis, unzählige Energien, die Matra-Energie, die Spirit-Energie und so weiter. Sehr viel Energie, aber es gibt eine, die ist praktisch die Königin von allem, und das ist die Kripa-Shakti. Wenn wirklich mal irgendein Konflikt gibt, die höchste Energie ist die Kripa-Shakti, die Barmherzigkeit-Shakti. So, wir mögen so viele Fehler haben, so viele Unzulänglichkeiten oder dies und das, aber Krishnas Supreme Shakti ist die Kripa-Shakti. So, das Einzige, was wir dafür brauchen, ist ein bisschen Bemühung. So, und wie gesagt, das neue Jahr ist ja dafür da, um neue Gewohnheiten zu entwickeln und Ziele zu schmieden. Es gibt eine Angewohnheit, eine Gewohnheit, das ist die schwierigste von allen. Die wirklich zu ändern, das ist die allerschwierigste. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? So schwierig.
Kritisieren.
Bitte?
Kritisieren.
Ja, ist auch schwierig. Aber noch mehr schwierig. Ne? Und das heißt im Sanskrit Vinatrik, das heißt ein getrenntes Interesse von Krishna zu haben. Das ist eine Gewohnheit, die ist so schwierig zu ändern. Das ist wirklich die Wurzel vom falschen Ego. Wir haben getrenntes Interesse von dem, was der Herr will. Es sieht nach außen, sieht oft alles sehr gut aus. Ne? Ich chante, ich mache dies und das, eine Spende hier. Aber getrenntes Interesse, wirklich die Zufriedenheit Krishnas im Vordergrund zu haben. Es gibt auch ein sehr großes Missverständnis. Ne? Das größte Missverständnis, dass wir denken, die Tätigkeit, die ich ausführe, oder dass es Tätigkeiten gibt, das Bhakti sind Tätigkeiten, die Krishna zufriedenstellen. Das ist ein Missverständnis, ein großes Missverständnis. Weil gewisse Tätigkeiten, zum Beispiel die das Essen opfern, das können wir auch eine Maschine programmieren. Spricht dann auch die Mantren, kommen dann noch so aus dem Lautsprecher. Stellt das Krishna zufrieden? Nee. Selbst kochen, man kann ja auch irgendwie. Und sagt, okay, Krishna mag ein Laddu. Ne? Ruf ich mal hier Lieferservice, ich brauche ein Laddu für Krishna. Ne? Nee, das funktioniert nicht. Ne? So, das ist ein sehr großes Missverständnis. So, Bhakti oder reine Bhakti ist eine Handlung, welche Krishna zufriedenstellt, mit der Intention, ihn zufriedenzustellen, beziehungsweise ihn zu erfreuen. Ne? Ein Tempel leiten. Ne? Oh, ich mache so ein großes Opfer, ein Tempel leiten. Ja, irgendwie. Aber wir müssen das für Krishnas Zufriedenheit leiten. Sonst können wir auch einen Manager einstellen. Ne? Teilen wir noch einen Zehner mehr im Monat, da finden wir bestimmt einen, der irgendwie hier schaut, dass der Tempel aufgeschlossen wird, zugeschlossen wird. Ne? Nee, wir müssen alles, was wir tun, soll Krishna zufriedenstellen, aber wir müssen auch die Intention haben, ihn zufriedenzustellen. Ne? Und dann automatisch ist man eigentlich zufrieden. Ne? Dann, Bhakti heißt eigentlich, du bewässerst die Wurzel eines Baumes und automatisch alle Blätter kriegen Energie. Und wenn man das wirklich macht, wenn man diesen Shift da irgendwie hinkriegt, dann merkt man das. Ne? Man ist einfach zufrieden. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich Anspruch nehmen darf oder genommen habe. Vielleicht habt ihr hierzu Anregungen, Fragen, Kommentare. Gibt es irgendwas, was ihr teilen wollt im neuen Jahr? Chaitanya erst.
Was empfiehlst du denn, um das, was am schwierigsten zu überkommen ist, umzukehren aus deiner persönlichen Erfahrung?
Naja, also erstmal sich bewusst darüber zu werden. Ne? Ich glaube, das ist das Erste. Ne? Gemeinschaft von Gott geweihten, also von richtig gute Gemeinschaft von Gott geweihten. Ne? Weil das ist die Geburtsstätte von Bhakti, ne? Von Vertrauen. Ne? Also, wenn man irgendwas stärken will, erstmal soll man irgendwas Vertrauen stärken. Und das ist in der Gemeinschaft sehr wichtig, also sehr mächtig. Und wenn man mit richtigen Gottgeweihten zusammen ist, dann sieht man und spürt, wie die praktisch wirklich handeln. Dann ist es nicht irgendwie für Ruhm, Ehre, Anerkennung oder materielle Position oder so, sondern kann man dieses wirklich, dann ist es, das heißt Sadhusanga, Sadhusanga, Sava Shastakoi, Lava Matra, Sadhusanga, Sava Siddhi Hoi. Und ein Siebtel einer Sekunde Gemeinschaft mit richtigen Gottgeweihten kann einem jede Siddhi, also jede Vollkommenheit bringen. Das ist wie, ja, das ist wahrscheinlich, also nicht, das, man sieht das Beispiel auch, aber ich denke, wenn jemand Bhakti wirklich im Herzen hat, dann ist das wie, wenn ich jetzt die tiefe E-Seite anschlage, da schwingt automatisch auch die hohe E-Seite mit, wenn es die gleiche Frequenz ist. Und wenn man mit einem reinen Gottgeweihten irgendwie Gemeinschaft hat, dann schwingt irgendwas im Herzen, oh ja, das mache ich jetzt für die Zufriedenheit von Krishna. Das schwingt dann irgendwie so ein bisschen mit. Ne? Hat man natürlich nicht immer. Ne? Ja, ist halt ein gewisser Vorgang einfach. Ne? Man hat einfach einen gewissen Vorgang und man muss daran üben. Man muss ja, wenn man eine Krishna-bewusste Kultur, ne? Und Bhakti-Kultur, das heißt, ich kultiviere was. Ne? Ich muss mir praktisch bewusst drüber sein, um das kultivieren. Ne? Wenn ich nach der Tätigkeit was sage, oh, das war für Krishna, dann ist es eigentlich immer Karma. Karma-Yoga. Ne? Aber wenn ich vor der Tätigkeit sage, oh, das mache ich jetzt für Krishna, dann ist es Bhakti-Yoga eher. Ne? So, und das kann man zum Beispiel, wenn man achtsam ist, versuchen, immer sich so, ne, ins Gedächtnis zu rufen. Ja, das ist natürlich nicht nur so ein Mind-Trick, den man dann anwendet. Ne? Das ist, manchmal geht es, manchmal nicht. Ne? Buchverteilung, kennst du das selber. Ne? Man steht auf der Straße und verteilt kein Buch, es läuft gar nicht. Und denkt man, ah, haha, ich habe es ja gehört in der Lecture. Ich muss jetzt sagen, das mache ich für Krishna. Und dann kommt das Ergebnis. Ne? Aber das funktioniert nicht so. Ne? Das ist manchmal so ein Moment, einfach Gnade auch ein bisschen. Ne? Aber die eigene Bemühung, ne? Parishrama, und dann kommt auch Kripa Shakti. Ne? Also das eine wahrscheinlich von vielen Möglichkeiten, wie man dann langsam kommt. Ne? Ja? Und Pläne schmieden zum Beispiel, ne? Das ist auch gut. Ich sage, Pläne schmieden für Krishna. Also wie kann ich zum Beispiel das attraktiver machen hier? Wie kann ich selber meinem Spirit-Leben Krishna mehr einladen? Ne? Da ist ja Krishna automatisch drin. Ne? Wie kann ich Krishna eine Freude machen? Das ist auch eine Gewohnheit. Viele haben zum Beispiel die Gewohnheit, die bringen öfters mal Blumen hier mit. Ne? Habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht, irgendwie ist nicht bei mir drin. Ne? Aber es ist eine super Gewohnheit. Ne? Ich bringe jetzt Krishna eine Blume mit. Ne? Oder einen Apfel oder irgendwie sowas. Ne?
Oder ich koche.
Oder du kochst. Für Krishna. Ja. Warst du? Oder dann?
Nein,
ich weiß gar nicht. Schon wieder weg.
Nein, die wollte auch.
Du hast eine Frage? Oder?
Ja, also wie euch das rein praktisch gelingt, das den Leuten als spirituelle Wissenschaft näher zu bringen, weil also meine Erfahrung mit, also bei mir ist es heute mein Einjähriges, also ich war vor einem Jahr das erste Mal im Tempel.
Rio.
Und eher den Widerhall des Extremistischen, weil man kann ja nur nicht unbedingt sagen, dass das jetzt hier in Deutschland jetzt nicht exotisch oder extremistisch wirkt. Ne? Also jetzt, ob das jetzt die Deities sind, ob das jetzt die Worte sind oder das Sanskrit und so weiter und so fort. Also wie gelingt euch das, dem Ganzen eine bekömmliche Note zu geben, dass es nicht extremistisch wird?
Also erstmal am Anfang, beim Einjährigen war ich ganz schön extremistisch. Also meine Eltern mussten auch ganz schön was durchmachen. Und meine Freunde, da war ich sehr extremistisch.
Ja, aber nichts
stehen. Ja, das ist also so, das ist, sag ich mal, so eine Sache, die jeder so ein bisschen durchmacht. Man ist ein bisschen so, man ist so begeistert und sagt, oh, du musst das machen, ne? Und so und das und das. So, das ändert sich. Ich denke, wir sind mittlerweile noch immer in einer sehr exotischen Schublade, was das Krishna-Bewusstsein angeht hier im Westen. Da kann man aber auch was machen. Die meisten sehen das ganz normal aus, wie normale Menschen auch. Da kann man auch eher dann über Krishna sprechen. Und da wird nicht nur die erste Frage sein, was hast du da für ein Gewand an oder was hast du auf der Nase? Oder, ach, du gehst auch arbeiten. Aha, du hast auch eine Familie. Oh, interessant. Okay, wieso chantest du eigentlich Hare Krishna? Also das ist jetzt schon, sag ich mal, so ein bisschen, ne? Die Bewegung macht ja auch so einen gewissen Wandel durch, auch hier in Berlin. Und das ist man nicht mehr ganz so in der exotischen Ecke. Ne? Eine Wissenschaft kannst du natürlich besser präsentieren, wenn du die Wissenschaft kennst, wenn du weißt, aha. Aber es ist natürlich auch das Bild des Lebens hat immer mit Bewusstsein zu tun, ne? Und das ist natürlich auch eine sehr subjektive Wissenschaft. Aber es ist wie bei allem anderen auch, ne? Du musst A machen, um nach B zu kommen. Ne? Am Anfang, wie gesagt, das Wichtigste oder der erste Schritt, der dich immer wieder begleitet, ist Vertrauen. Ne? Vertrauen. Brauchst du aber für alle Sachen. Wenn ich jetzt hier ist gerade die Straßenbahn vorbeigefahren, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause fahren will und ich habe kein Auto, dann schaue ich ins Internet und dann steht da hier BVG und die Straßenbahn kommt 17.23 Uhr. Das ist jetzt irgendeine Seite, könnte irgendein Typ da reingestellt haben. Nee, ich muss Vertrauen haben, dann gehe ich dahin und tatsächlich, wenn alles gut läuft, ist dann die Straßenbahn da. Also ich muss Vertrauen haben und dann folge ich dir, der Anweisung oder der Information, und das stellt sich dann ein. Genauso in den Schriften. Das ist auch was, dass du sofort, ist ja nicht, dass wir alle bis am Ende des Lebens warten, um irgendwas zu erfahren. Ne? Dann wird es echt ein bisschen trocken. Ne? Also, ja. Das ist halt manchmal so. Man muss schon eine Erfahrung auch machen. Und die macht man halt am besten, indem man halt den Anweisungen der Schriften, Sadhu Guru, Sadhu Shastra, wie es so heißt, folgt. Ne? Und dann ist es, ja. Wie ein Experiment. Ne? Wenn ich das mache, wenn ich das richtig mache, dann stellt sich das ein. Wenn ich es falsch mache, stellt es nicht ein. Ne? Da muss man mal schauen, oh, habe ich da irgendwie in der Kettenrechenaufgabe irgendeinen Punkt falsch gemacht. Ne? Und extremistisch, ich denke, wir sind nicht hier, also in Berlin sind wir nicht extremistisch. Ne? Es gibt auch konservativere Zentren der Hare Krishna-Bewegung, aber ich glaube, in Berlin sind wir nicht extremistisch. Also wir sind, oder? Weiß nicht, wir sind, glaube ich, ganz offen. Ne?
Du warst ja in Vrindavan und da hast du viele Lectures gehört und dann hört man ja auch mal so das ein oder andere Geheimnis über Krishna. Vielleicht hast du irgendwas, was du mit uns teilen würdest, wo du sagst, das war was total Schönes. Ein schönes
Geheimnis. Ja, eigentlich, was ich schon geteilt habe, fand ich. Also ich fand das schon mal in den Energien, fand ich schon mal sehr inspirierend, ne? Dass die Supreme Shakti, das ist wirklich die Gnadenenergie von Krishna. Ne? Es gibt die Agata, Nagatana Shakti. Das ist die, was so zum Beispiel, Satchananda hat mir das Beispiel gegeben, glaube ich, als Arjuna dieses Gelübde auf sich genommen hat, auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra. Ich werde jetzt Jayadratha töten. Ich glaube, du warst, oder? Jayadratha? Ja. Bevor die Sonne untergeht. Wenn ich das nicht schaffe, werde ich mich selbst umbringen. Und ja, dann ist die Sonne untergegangen. Aber Krishnas Agata Nagata, da schackt ja die Sonne wieder praktisch aufgehen lassen. Ne? Und dann zack. Und ne? So, das ist auch eine Shakti, aber die höchste Shakti ist wirklich die Gnaden-Shakti. Ne? Also das finde ich super inspirierend und das finde ich, das muss man den Leuten sagen. Ne? Nicht das eine Extrem, egal was du machst, Jesus ist für dich gestorben und ne? Das ist jetzt ein bisschen über den Tellerrand hinaus, also ein bisschen zu extrem. Ne? Das wäre jetzt extremistisch, von der Gnaden-Energie zu sprechen. Aber wenn wir diese Bemühungen machen, Kripa Shakti, das ist. Ja. That's it. Also. Ja. Nee, also für mich war es einfach wieder so dieses Einfachheit in Vrindavan. Ne? Wirklich, was ist wirklich wichtig? Ne? Brauche ich diesen ganzen Zirkus, Affenzirkus? Ne? Also ich habe mich fast schon wie so ein kurz davor, das letzte, was ich gemacht habe im Flugzeug. Ich habe gesehen, wie Trump Präsident wurde. Das war wirklich, also ich bin ja echt nicht politisch groß interessiert gewesen in diesem Leben. Aber dieses Mal war es wie so ein Bewusstseinsraub. Ich musste es anschauen. Es war so wie so ein Unfall. Eigentlich willst du nicht, ist so schrecklich, du willst nicht zuschauen, aber du musst schauen. Ne? Und hast echt gedacht, so, oh, also dann wirklich, so Kali Yuga ist jetzt wirklich so angekommen. Ist das Gefühl, ne? Und dann dachte ich, okay, genau an dem Tag dann geflogen, als dann die Ergebnisse kamen. Dann dachte ich, das schaue ich noch an und dann ist aber Schluss. Dann mache ich das Buch zu, lasse die Welt sein und mich auf Krishna konzentrieren. Ne? Und dann habe ich gemerkt, oh ja, die Welt dreht sich, okay, aber ne, wie die Kartäuser sagen, das Kreuz bleibt stehen, ne? Krishna bleibt stehen. Das ist alles nicht so wichtig, alles nicht so. Ne? Das Einzige, was man daraus lernen kann, dass die Leute vielleicht jetzt mehr leiden. Ne? Mehr Unsicherheit haben. Ne? Ich war dann auch in Indien, bin natürlich auch an dem Tag angereist, als das ganze Bargeld praktisch fast konfisziert wurde und dann neues gedruckt wurde. Und am Flughafen vier Stunden gestanden, um ein bisschen Geld zu wechseln. Ne? Es gab nur einen Schalter und eine Person, die gearbeitet hat und mindestens fünf, die so zugeschaut haben. Und welcome to India. Ne? Also Pilgerreise immer, man musste aus seiner gewissen Sicherheit auch noch raus. Ne? Und dann dachte ich, okay, auch mal interessant zu sehen, ne? Wenn die Leute dann kein Geld mehr haben. Also die hatten die meisten, es war jetzt nicht so extrem, aber ich habe viele westliche Leute in Rishikesh gesehen, oh, ich kann mein Zimmer nicht zahlen, ich habe nichts zu essen und so. Ne? Das kann ja auch mal in Deutschland irgendwann passieren. Ne? vielleicht nicht so extrem, oder wer weiß, ne? Aber diese ganzen Sicherheiten sind nicht wirklich sicher. So was ich genau, weiß vielleicht noch nicht, also sagt auch Satchinandan Swami, spricht viel davon, wir suchen immer diese Erleichterung, ne? Und die Leute suchen auch eine Erleichterung. Oh, 2016 ist vorbei, wir hoffen auf 2017, irgendeine Erleichterung, ne? Mal tust du die Last von da auf da, ne? Kurz Erleichterung, super, ne? Aber was die Leute wirklich brauchen, das ist eine Zuflucht, ne? Und das kann man da wirklich bieten, ne? Also hier, wo ist er? Habe ich gesehen, dein Sweatshirt, Colon, you never walk alone. Wir sollten machen, Krishna, you never walk alone. Ne? Das ist wirklich, das ist was, Zufluch, wo du immer dabei bist, also der immer dabei ist. Ne? Egal, ob in diesem Leben oder im nächsten Leben. Ne? Bisschen abgewichen, aber. Ne? Ela?
Dieses Zitat von Prahlad, soll ich ein Buch mal?
Das ist aus dem 7. Kanto, das schrieb man Bhagavatam. Ja, 7, 9, 42, 43 und 44. Ja, das sind so, also das ganze Kapitel, die ganze Geschichte ist natürlich sehr lehrreich und sehr inspirierend. Gut, dann danke ich euch. Ich hoffe, der Start ins neue Jahr war nicht zu holprig. Ne? Und wir sehen jetzt noch die Gorati und tanzen. Hare Krishna. Thank you.